gibt ein Ereignis, das war echt heavy. Ich glaube, in der U17, wo ich dann schon beim HSV in der Jugend gespielt habe, hatten wir ein Auswärtsspiel. Ich weiß nicht mehr genau, wo es gewesen ist. Ich glaube, in Jena haben wir gespielt oder so. Und wir hatten 3, 4 dunkelhäutige Spieler in der Mannschaft. Und immer, wenn wir den Ball berührt haben, dann haben von außen Fans, die zugeguckt haben, Affengeräusche gemacht.
Der Spieler, den ihr gerade gehört habt, ist heute Nationalspieler. Jonathan Tah. Noch vor wenigen Monaten stand er während der EM für Deutschland auf dem Platz und wurde bejubelt. Jonathan kennt aber auch die dunklen Seiten des Fußballs. Mit ihm beginnen wir unseren Podcast. Mein Name ist Jan. Ich liebe Fußball, habe viele Jahre selber aktiv gespielt. Heute schaue ich von der Couch oder im Stadion zu, aber die Liebe ist nie weniger geworden. Und trotzdem beschleicht mich angesichts der aktuellen politischen Lage ein ungutes Gefühl. Und ich sehe die Diskussionen in meinem Verein. Immer wieder wird darüber gesprochen oder auch gestritten, wie viel politische Haltung der Verein nun zeigen soll. Ich will euch daher in den nächsten 30 Minuten mitnehmen auf die Fußballplätze und Stadien unseres Landes, aber auch hinter die Kulissen von Politik und DFB. Denn es heißt immer so schön, der Sport eint uns alle. Hier zählt nur Leistung, keine Herkunft. Aber stimmt das? Ich frage mich, hat der deutsche Fußball ein Rassismusproblem? Und wenn ja, wie groß ist es? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Meine Recherche begann im Dezember letzten Jahres mit Jonathan. Er hatte sich rund um die EM gegen Rassismus stark gemacht und war bereit, mit uns über seine Erfahrungen zu sprechen. Ja, Jonathan, schön, dass du bei uns bist zum Podcast. Du hast gerade ein Foto gesehen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert war, Hamburg-Altona 93 war die Mannschaft. Wenn du da drauf guckst, an was denkst du? Was kommt dir als erstes in den Kopf?
Wie alt war ich da? 11, 12, würde ich sagen. Da kommen mir sehr viele positive Emotionen hoch. Das war die Zeit, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen und Fußball immer mehr zu verstehen. Ich verbinde damit einfach sehr, sehr viel Positives und einen Großteil meiner Kindheit und dann Jugend.
Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater ist Ivorer und du bist in Ottensen groß geworden. Beschreib uns mal das Viertel in Hamburg. Ist das so ein klassisches Mittelstandsviertel oder würde man sagen, ist es eher ein Problembezirk? Wie war das damals?
Ich würde sagen, damals war es ein Mix aus beidem. Also es war kunterbunt, würde ich sagen. Also sehr viele unterschiedliche Menschen, keine Ahnung, viele türkischstämmige Familien hatten wir. Dann gab es aber auch ganz klassisch mittelständisch, ja, die deutsche Familie. Dann hatten wir viel so in Richtung Punks und FC St. Pauli-Fans. Also es war schon sehr, sehr gemischt, dort, wo ich aufgewachsen bin.
Und war das ein Umfeld, das es dir eher einfach gemacht hat? Also hast du das wahrgenommen überhaupt, dass es Menschen gibt, die Unterschiede machen? Oder andersrum gefragt, ab wann ist dir das aufgefallen, dass es Menschen gibt, die dich anders betrachten?
Aufgefallen ist mir schon relativ früh. Wahrgenommen, dass ich anders behandelt werde, das habe ich halt in diesem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, in diesem Bezirk, habe ich das nicht gespürt, weil es einfach so normal war. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in der Bahn saß. Da war ich vielleicht 8, meine Schwester 4. Und da kam so eine ältere Dame zu uns und hat meine Mutter dann gefragt, sind das ihre N...Kinder? Die Frage war, glaube ich, überhaupt nicht negativ gemeint oder beleidigend. Aber es war schon komisch für mich, dass jemand meine Mutter fragt, ob wir ihre Kinder sind. Weil das für mich halt meine Mutter war. Und ja, das heißt, ich habe schon relativ früh diese Erlebnisse gehabt, wo ich merke, okay, irgendwie werde ich schon anders betrachtet.
Fangen wir vielleicht einmal hier an. Was Jonathan hier beschreibt, ist Alltagsrassismus. Den gab es damals, den gibt es heute und es gibt Zahlen dazu. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, hat erhoben, dass 90% aller Menschen in Deutschland wissen, dass es Rassismus gibt. Zwei Drittel sagen zudem, es gibt ihn im Alltag. Eine Zahl, die Jonathans Geschichte gerade wohl unterstreicht. Jonathan selbst zählt dabei zu den 20% der Befragten, die in einer Studie angaben, selbst schon einmal Rassismus erlebt zu haben. Jeder Fünfte also. Von einem Randphänomen sind wir weit entfernt. Das weiß auch meine nächste Gästin, die ich einige Wochen später zum Gespräch treffe. Rem Alabali Radovan. Sie ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus und Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Das passt kaum auf eine Visitenkarte, würde ich sagen.
Das ist ein sehr langer Titel, den ich da trage. Das liegt aber eben daran, dass es zwei Beauftragtenstellen, die ich in Personalunion erfülle. Und der Unterschied in den Themen, auch wenn es viele Parallelen gibt, ist zum einen, dass ich als Integrationsbeauftragte mich vor allem darum kümmere, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, zuwandern, egal aus welchen Gründen, die bestmöglichen Bedingungen haben, sich in Deutschland zu integrieren, in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich. Und als Antirassismusbeauftragte bin ich eben dafür zuständig, Rassismus in Deutschland abzubauen. Das ist eine sehr große Aufgabe. Diese Stelle gibt es jetzt das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik seit 2022.
Alabali Radovan setzt sich mit dem Thema also wirklich täglich auseinander. Was sagt so jemand zur aktuellen Entwicklung in Deutschland?
Das Problembewusstsein in Deutschland, dass wir eben ein Problem mit Rassismus haben, ist da. Aber es wird eben häufig noch sozusagen ja, als Problem der Betroffenen gesehen und nicht gesehen, dass es eben eine Gefahr ist für uns alle, für unsere Demokratie, für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, für unser Miteinander. Und deshalb geht dieses Thema wirklich alle an, auch wenn man selbst noch nie Rassismus erlebt hat.
Was meint sie damit, Probleme der Betroffenen? In der Studie Rassistische Realitäten des DEZIM sind 54% der Befragten der Meinung, dass man heute, Zitat, bei jeder Kleinigkeit als Rassist abgestempelt werde. Und 45% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Rassismusvorwürfe und politische Korrektheit die Meinungsfreiheit einschränken. Heißt im Alltag, nun stell dich doch nicht so an, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder sei doch nicht so empfindlich. Auch Jonathan und seine Mitspieler fühlten sich nach dem Vorfall mit den Affenlauten völlig alleingelassen.
Nach dem Spiel haben wir natürlich darüber gesprochen. Wir sind eher einfach sauer gewesen, verärgert gewesen. Wir waren einfach verletzt und wir sind damit umgegangen, indem wir gesagt haben, okay, wir sind sauer. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir grätschen jetzt die Gegner um und lassen das so quasi raus. Oder im Rückspiel, in jedem Zweikampf treten wir rein, natürlich Spieler in dem Fall überhaupt nichts dafür konnten. Aber ja, so sind wir damit umgegangen und definitiv würde ich jetzt sagen, dass es viel besser gewesen wäre, wenn wir einfach vom Platz gegangen wären.
Also wenn man so zurückschaut, ich kenne das auch selber nur aus Erzählungen, war ich auch noch zu klein, aber so Anfang der 80er Jahre war das in den Stadien ja leider nicht unüblich. Das gab es in vielen Stadien. Ich habe Dokumentationen, Einigkeit, Recht und Vielfalt, wo du auch eine Rolle gespielt hast, mir angeschaut im Vorfeld. Da war Gerald Asamoah in Cottbus bei einem Spiel damit konfrontiert. Würdest du sagen, wir haben in Deutschland schon eine positive Entwicklung genommen?
Also ich würde schon sagen, dass wir Schritte nach vorne gemacht haben, definitiv, dass es besser geworden ist, aber es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es ist irgendwie nicht vorhanden. Es ist Alltag, es ist normal, dass bei jedem Fußballspiel Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Ich sitze nicht selber auf der Tribüne und ich bekomme nicht alles mit, aber keine Ahnung, meine Family oder Freunde haben schon öfter einfach Sachen mitbekommen, die, ja, die nicht gehen.
Halten wir also fest, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Es ist bekannt, es wird inzwischen auch endlich erforscht und das Bewusstsein wächst. Doch was heißt das nun genau für den Fußball? Kurz vorneweg, wenn es noch relativ wenig Forschung zum Thema Rassismus gibt, dann gibt es noch weniger zu Rassismus und Fußball. Um ehrlich zu sein, fast keine. Ich trage mal das Wenige zusammen, was ich gefunden habe. In einer kürzlich erschienenen Umfrage gaben 51% der Befragten an, dass Rassismus im Amateurfußball sehr präsent sei. 40% sagten zudem, dass der Rassismus im Fußball zugenommen habe. Beunruhigend, oder? 2023 erschien zudem die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Forscher schauten dort auch gesondert auf die Mitglieder von Sportvereinen. Heraus kam, Mitglieder von Fußballvereinen stimmen rassistischen Aussagen überdurchschnittlich oft zu. Aber warum ist das so? Es ist doch kurios, dass gerade Fußball eigentlich alle zusammenbringt und zeitgleich doch der Rassismus besonders hochkocht. Was glaubst du, woran das liegt? Ist das ein Problem, das wir im Fußball speziell haben und im Handball oder im Basketball nicht oder viel weniger? Oder ist es ein gesellschaftliches Thema, was nur im Fußball sozusagen seinen Verstärker findet?
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist schon ein gesellschaftliches Thema. Im Fußball lassen die Leute das dann vielleicht raus, weil sie sich weniger kontrollieren. Keine Ahnung, trinken Alkohol im Stadion, fiebern mit für ihre Mannschaft vielleicht. Da kommen viel mehr Emotionen auf, als wenn sie einfach zu Hause sitzen und darüber reden würden oder zu Hause sitzen und ein Spiel gucken. Im Stadion ist natürlich viel mehr Emotionen da und da kommt es dann einfach mehr raus. Aber es ist halt leider trotzdem vorhanden.
Ich spreche dasselbe auch im Gespräch mit Rehm Alabali Radovan an. Auch sie will das Thema nicht schönreden.
Wir haben es jetzt alle gesehen bei der Fußball-Europameisterschaft. Bei uns im eigenen Land kam, kurz bevor es losging, kam ja eine Umfrage, die mich auch erschüttert hat, dass 21% der Befragten geantwortet haben, dass sie mehr weiße Nationalspieler sich wünschen würden. Das ist einfach immer wieder trotzdem erschreckend, aber leider auch nicht überraschend, weil eben der Sport auch nicht frei davon ist. Und wir erleben auch öffentliche Fälle von Rassismus in Stadien. Und deshalb müssen wir da auch unbedingt etwas tun. Und warum der Sport mir da auch noch so wichtig ist, ist, dass gerade es eine niedrigschwellige Möglichkeit ist, auch mit Aufklärungsarbeit und mit Prävention zu arbeiten, weil da so viele Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenkommen, viel mehr als an vielen, vielen anderen Bereichen. Also ich sehe auch eine große Chance darin, im Sport präventiv Antirassismusarbeit zu machen.
Halten wir also fest, Deutschland hat ein Rassismusproblem und der Fußball hat es ebenso. Mehr noch, hier tritt der Rassismus fast wie unter einem Brennglas auf. Und vielleicht ist hier auch eine gute Stelle, darüber zu sprechen, was man tun kann. Denn obwohl ich überrascht war, wie wenig Zahlen ich zu dem Thema gefunden habe, spürte ich trotzdem, da tut sich was. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, euch meine nächste Gästin vorzustellen.
Okay, ich versuche es kurz zu halten, du hast es zwar nicht gesagt, aber ich mache es einfach mal so. Also Silja Šašić, mein Name, bin seit 2,5 Jahren jetzt schon Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität beim Deutschen Fußballbund, ehemalige Nationalspielerin und ja von klein auf sozusagen im Fußballkosmos unterwegs.
Silja Šašić. In 111 Länderspielen für Deutschland hat sie 63 Tore geschossen. Europameisterin wurde sie, Olympiadritte, Deutschlands und Europas Fußballerin des Jahres. Und nun, ihr habt es gehört, ist eine ihrer Aufgaben, gegen Rassismus im Fußball vorzugehen. An dieser Stelle übrigens ein kleiner Einschub. Celias Eltern stammen aus Kamerun und Frankreich. Sie hat also auch selbst einen Migrationshintergrund. Auf dem Fußballplatz spielte das bei ihr im Vergleich zu Jonathan aber keine Rolle.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich an keine Situation erinnern kann, wo mir derartiges widerfahren ist. Der Fußball und auch ja, das Drumherum, ich habe mich immer irgendwie zu Hause gefühlt und auch immer zugehörig sozusagen auch gefühlt.
Ich gebe zu, das hat mich überrascht. Vielleicht zeigt es aber auch, wie unterschiedlich und vielfältig Rassismus ist. Etwas, das auch Jonathan beobachtet.
Wie es für den einen oder anderen auch wahrgenommen wird, ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben einen Jugendspieler, mit dem habe ich mich unterhalten. Der ist vor 2 Jahren aus der Ukraine gekommen, spricht richtig gut Deutsch. Und ich habe ihn mal gefragt, so bist du mal mit Rassismus in die Berührung gekommen? Und er hat mir gesagt, nee, habe ich noch nie gespürt oder gemerkt, dass irgendjemand jetzt etwas gegen mich haben könnte.
Was Jonathan da beschreibt, ist laut Forschung übrigens nicht sonderlich überraschend. Der Kollege, den er anspricht, hat helle Haut und wird eher als europäisch gelesen. Die Bundesregierung hat 2017 einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus vorgestellt. Dort beschreibt sie besonders vulnerable Gruppen. Das sind schwarze Menschen, Musliminnen und Muslime, Sinti und Roma, Jüdinnen und Juden. Dies korrespondiert mit früheren Studien des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Diese zeigten, dass Menschen mit türkischen oder arabisch gelesenem Hintergrund häufiger von Benachteiligungen berichteten als andere Gruppen, etwa Eingewanderte aus Osteuropa. Die Erfahrungen von Jonathan und Celia zeigen uns eines ganz klar. Rassismus ist nicht eindimensional, auch im Fußball nicht. Das bedeutet aber auch, dass es keine universelle Lösung gibt. Und gerade deshalb ist es Celia so wichtig, dass wir den Fußball als Plattform nutzen, um aktiv gegen Rassismus vorzugehen.
Und deswegen möchte ich es auch immer wieder betonen und sehe das so als unterstützenswert an, weil es eben genau auch das kann. Es kann nämlich eben auch die Zugehörigkeit und diese Gemeinschaft so stärken, dass das eben keine Rolle mehr spielt. Natürlich aber sind wir alle nicht blind und wissen, was passiert und wissen, dass es eben auch noch ganz anders sein kann und auch ist leider.
Fußball als Kittmittel gegen Rassismus also. Die andere Seite der Medaille. Man will nutzen, dass hier so viele Menschen aufeinandertreffen, die sich sonst nie begegnen. Alle Altersklassen, alle Milieus, alle Nationalitäten. Eine Tatsache, die auch Rehm Alabali Radovan in ihrer politischen Arbeit nutzen möchte.
Aber es ist schon so, dass der Fußball in Deutschland eine große Reichweite hat, auch eine Signalwirkung hat und dass wir eben so viele Vereine haben, also da, wo es sonst vielleicht nichts gibt, im ländlichen Raum gibt es einen Fußballverein. Das ist halt eben die schiere Reichweite, die der Fußball hat.
Es ist ja nicht so, dass man nicht schon einige Kampagnen gegen Rassismus gesehen hätte. Oft gab es speziell rund um die großen Spielereignisse Kampagnen gegen Rassismus. Fahnen, Armbinden, T-Shirts und so weiter. Für den Moment gut, langfristig, man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht durchschlagend effektiv. Der DFB schlägt also neue Wege ein. Denn Studien weisen immer wieder darauf hin, dass die Projekte langfristig in den Vereinen verankert sein müssen und es besonders wichtig ist, die Fans mit einzubinden. Ihr startet ja als DFB zum Beispiel seit September 2023 auch das Projekt zur wirksamen und nachhaltigen Antirassismusarbeit im deutschen Amateurfußball. Ein sehr langer Name. Kannst du uns da einmal zu abholen?
Da geht es dann konkreter darum, wirklich ganz runter in die Vereine zu gehen, die Spieler, die Schiedsrichter und alle, die eigentlich sich im Fußballkosmos sozusagen auch bewegen und da diese Sensibilisierung und auch dieses ein Stück weit nachher Eigenbefähigung, wie kann ich mit diesem Thema innerhalb des Vereins auch umgehen, wie wollen wir uns da positionieren, dazu verhalten, was ist unsere Haltung dazu, dass man auch nicht nur reagiert auf einzelne Vorfälle, sondern dass das eben was ganz Systematisches und strukturell verankert ist, auch in Vereinsarbeit. Und dafür sind solche Projekte einfach auch sehr, sehr hilfreich.
Oft ist das jedoch gar nicht so einfach. Denn ihr ahnt es. Das Geld ist knapp, weiß auch Rem Alabali Radovan.
Ich erlebe gerade im organisierten Sport einen großen Wunsch danach, diese Themen anzugehen. Aber die finanziellen Möglichkeiten sind gerade zum Beispiel im Amateurfußballverein nicht da. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit dem DFB und Maccabi auf den Weg bringen konnten.
Maccabi ist übrigens ein internationaler jüdischer Sportverband, der heute in vielen Ländern aktiv ist. In Deutschland ist Maccabi Deutschland e.V. die zentrale Organisation. Sie beteiligen sich gemeinsam mit dem DFB und der Bundesregierung an der Kampagne Fußballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus. Und diese ist wiederum Teil der, ich zitiere, wirksamen und nachhaltigen Antirassismusarbeit im deutschen Amateurfußball, über die ich vorhin mit Silja gesprochen habe. Kurzum, im Rahmen des Projektes werden antirassistische Maßnahmen speziell für den Amateurfußball entwickelt. Pilotregion ist der Nordosten Deutschlands, der Nordostdeutsche Fußballverband. Auch auf eigenen Wunsch hin, denn in seinen 6 Landesverbänden liegen Großstädte wie Berlin, Leipzig und Dresden, Ballungsgebiete wie Halle, Chemnitz, Magdeburg oder Rostock, aber eben auch viele ländliche Regionen. Hier kann man das Projekt unter vielfältigsten Bedingungen ausprobieren. Ist das zufällig, weil ihr von Norden nach Süden lauft, oder gibt es einen bestimmten Grund, warum gerade in dieser Region?
Ja, also ich glaube, der Nordostdeutsche Fußballverband ist erst einmal von der Landschaft her so, dass man dort sowohl Ballungszentren irgendwie hat, aber eben auch ländlichen Raum. Aber natürlich hört man natürlich auch, dass da gerade in Themen rassistische Vorfälle oder Diskriminierungsvorfälle verstärkt vielleicht was da ist und man dann eben diesen Piloten in dieser Region auch starten kann, um möglichst gute und viele Erkenntnisse eben auch zu kriegen, weil das Ziel ist ja nie zu sagen, wir machen einen Piloten und danach ist es vorbei, sondern es geht ja daraus, möglichst viel zu lernen aus dieser Pilotierungsphase und dann eben auch in die Umsetzung zu kommen, was kann man tatsächlich auch flächendeckend nutzen und bringt uns im Fußball und auch als Gesellschaft weiter.
Zeit vor Ort nachzuhorchen. Wir blicken also in den Norden. Hier haben mehrere Vereine das Antirassismus-Training von DFB und Maccabi bereits durchlaufen. Unter anderem der FC Motor Neubrandenburg Süd. Ein kleiner Verein, der aber bereits mehrfach für seine Integrationsarbeit ausgezeichnet wurde. Er ist einer von 3 Integrationsstützpunkten in Mecklenburg-Vorpommern. Ganze 29 Nationen spielen in dem Verein. Lukas ist stellvertretender Vereinsvorsitzender und aktiver Spieler und war bei dem Antirassismus-Training dabei.
Viele Mitglieder unseres Vereins haben Migrationshintergrund und dementsprechend ist uns das Thema sehr wichtig, gerade weil auch viele unserer Mitspieler oder einige unserer Mitspieler bereits Rassismuserfahrungen im Ligabetrieb erlebt haben. Finden wir es sehr, sehr wichtig, auf das Thema immer wieder hinzuweisen und dafür war dieses Projekt im Prinzip ideal, sowohl für uns als Mitglieder als auch für unsere Spieler, damit sie etwas über den Umgang mit solchen Erfahrungen lernen, aber auch für die Außenwirkung, für die Präsenz des Themas.
Die Wahrnehmung schärfen und Handlungswege aufzeigen. 2 wichtige Säulen des Trainings. Die Teilnehmer ergründen gemeinsam, ab wann empfinden wir überhaupt etwas rassistisch? Sind wir teilweise zu abgestumpft? Was gibt es für neue Zahlen dazu? Überhaupt erstmal ein gemeinsames Verständnis davon zu erlangen, wo Rassismus beginnt, ist essentiell, um geschlossen auftreten zu können. Und dann eben auch handeln zu können. Die Handlungsoptionen werden erst erläutert und dann auch geübt. Ich habe mir das Antirassismus-Training angeguckt. Naiverweise hatte ich mit weniger Graubereichen gerechnet, doch selbst Besat, Torwart beim FC Motor und selbst betroffen von rassistischen Aussagen, war überrascht.
Vorher wusste ich nicht, wenn was Rassismus passiert oder jemand was rassistische Worte zu dir sagen kann, kann man nicht nach dem Spiel oder beim Spiel Schiri Bescheid sagen, dass ich zum Beispiel beleidigt wurde und will ich Anzeige machen und dann einfach nicht so solche rassistische Leute einfach freilassen, dass da beim nächsten Spiel zu einer anderen Ausländer genaue Worte sagen.
Besat hat das so locker erzählt, aber das ist eigentlich echt hart. Stell dir vor, du erlebst Rassismus am eigenen Leib und weißt schlicht nicht, was du tun sollst. Oder dass du überhaupt Handlungsspielräume hast. Hilflosigkeit entsteht. Etwas, das kein Mensch gerne erlebt und im schlimmsten Fall tiefe Wunden hinterlässt. Doch hat Jonathan nicht genau dasselbe berichtet? Auch er und seine Mitspieler wussten nicht, was sie tun konnten, außer die Wut auf dem Platz rauszulassen. Und das ist Jahre her. Zeit, dass sich was tut. Das Projekt, an dem der FC Motor Neubrandenburg Süd teilgenommen hat, ist ein Pilotprojekt. Es läuft noch bis September diesen Jahres. Interessierte Vereine wenden sich an den Ansprechpartner in ihrem Landesverband. Der organisiert alles. An einem festen Termin kommen dann zwei extra geschulte Mitarbeitende von Maccabi Deutschland vorbei und führen durch das pädagogische Training, das im Schnitt 90 Minuten dauert und dann eventuell noch durch Praxis oder wie beim FC Motor durch ein Turnier ergänzt werden kann. Nach dem Training ist auch der Vereinsvorsitzende Ulf Krömer optimistisch.
Unterschwellige Diskriminierung und rassistische Bemerkungen, Beleidigungen, die kommen immer wieder mal vor. Darauf haben wir bereits seit vielen Jahren unsere Spieler sensibilisiert. Sie sind darauf vorbereitet und können im Laufe der Jahre auch immer besser mit umgehen. Das ist nicht selbstverständlich und es ist auch keine Entschuldigung. Aber es hilft in vielen Dingen oder in vielen Situationen, damit besser umgehen zu können. Insbesondere die unterschiedlichen Methoden, die während des Workshops genutzt wurden und vorgestellt und gezeigt wurden, die haben uns schon beeindruckt und haben uns gezeigt, dass wir noch einiges verbessern können. Und bei den Verbänden, da wünschen wir uns, dass es konkrete Ansprechpartner gibt, um bereits während einer Trainer- oder Schiedsrichterausbildung oder Weiterbildung auf das Thema einzugehen.
Den Punkt, den Ulf Krömer da nochmal aufwirft, fand ich persönlich ganz spannend. Stand jetzt ist Antirassismus-Training kein Bestandteil der Trainer- und Schiedsrichterausbildung. Dabei ist vor allem die Rolle der Schiedsrichter super bedeutend für die Antirassismusarbeit. Auch, um überhaupt belastbare Zahlen über die Verbreitung zu bekommen. An der Stelle daher nochmal ein kleiner Exkurs. Einmal im Jahr erscheint das Lagebild Amateurfußball. Hier wird nachgehalten, wie viele diskriminierende Beleidigungen es während der Spiele gab. Beziehungsweise korrekter formuliert, wie viele Beleidigungen im offiziellen Spielbericht der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen erfasst wurden. 2520 Beleidigungen waren es im letzten Bericht. Nicht alle sind rassistisch, aber laut DFB im Schnitt über 60%. Also der Großteil. Und der DFB sagt auch, die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen. Denn der Großteil wird eben nicht erfasst, weil die Betroffenen nichts sagen oder der Schiedsrichter vielleicht auch unsicher ist. Wie wichtig also die Sensibilisierung und Fortbildung der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen künftig sein wird, steht außer Frage. Sagt auch Celia, stellvertretend für den DFB.
Ich sage mal so, also wenn jetzt beispielsweise ein Verein mehrfache Vorfälle meldet, kann man das vielleicht auch fast als positives Zeichen sehen, weil der Verein sehr aufmerksam ist und diese Dinge erkennt und diese Dinge sozusagen auch aktiv angeht und nicht ignoriert. Das ist eigentlich das, was es nachher sein soll, ja, dass wir diese Dinge ja nicht melden, damit wir irgendwie schlecht hastehen und irgendeine schlechte Statistik haben, weil es ändert ja nichts daran, dass die Fälle dann trotzdem da sind, nur weil sie jetzt gerade gering sind. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch immer wieder am Ende auf sich selbst zu schauen und zu sagen, okay, ich stecke da mit in der Verantwortung drin.
Ich war, um ehrlich zu sein, immer wieder überrascht, dass viele Maßnahmen und Initiativen noch nicht alt sind. Die Antirassismusforschung selbst auch nicht, der Posten der Ministerin ebenso wenig. Jetzt könnte man den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, das Thema ist ja nicht unbedingt neu. Doch helfen tut das niemand. Also andersrum. Gut, dass es jetzt also gezielt verfolgt wird. Erst recht angesichts der aktuellen politischen Lage. Alle drei sind davon beunruhigt. Celia fasst es zusammen.
Naja, ich glaube, es wäre jetzt komplett naiv zu denken, im Fußball können wir es komplett raushalten. Aber im Rest der Gesellschaft, da haben wir es nicht im Griff. Also ich meine, wie wir gerade gesagt haben, es sind immer noch die gleichen Menschen. Die Menschen kommen in die Fußballumgebung und dann gehen sie auch wieder raus und sind im Beruf, sind in ihrer Nachbarschaft. Also es gibt ja viele Orte, in denen Menschen sich sozusagen begegnen und es bleiben ja immer die gleichen Menschen. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch im Fußball, in dem Bereich, wo wir auch ganz bestimmte Wertevorstellungen haben und wo der Fußball auch durch sein Sein und sein Wesen ja quasi für Offenheit und für Vielfalt und Toleranz und Solidarität und für all diese Themen steht, da das eben auch einzufordern und die Vereine und die ganzen Menschen, die tagtäglich daran arbeiten, sprich die ganzen Ehrenamtlichen, die da sind, ob es jetzt Schiedsrichter sind, ob es jetzt Eltern sind, die Trainer machen, die Betreuer machen, Jugendwarte, was auch immer, all die in deren Arbeit zu unterstützen, den Mittel und Handwerkzeug sozusagen auch an die Hand zu geben, um diese Themen denen Herr zu werden einfach, weil das sind ja Dinge, mit denen sie konfrontiert werden tagtäglich und so ein Verein ist ja auch immer ein Ort, in dem sowas ausverhandelt wird. Wie wollen wir in unserem Verein, wie wollen wir in unserer Gesellschaft leben? Und da sehe ich dann den Übertrag und auch den Mehrwert wieder für die Gesellschaft, wenn wir im Fußball darüber auch diskutieren können, wenn wir im Fußball diese Themen angehen können, auch präventiv, dass das natürlich auch einen Wert für unsere Gesellschaft hat, weil das sind, wie gesagt, immer noch die gleichen Menschen.
Der Glaube an diesen Wert Fußball ist übrigens so groß, dass er von der Bundesregierung als eine der entscheidenden Maßnahmen im Kampf gegen Rassismus aufgezählt wird. Nachzulesen ist das im Lagebericht Rassismus. Auch dies ein jüngerer Bericht. Rem Alabali Radovan gab ihn erstmals 2023 heraus. Darin steht das, Zitat, die Beauftragte, also Alabali Radovan selbst, Vorhaben unterstützt, die insbesondere im Amateur- und Breitensport Präventions- und Interventionsangebote implementieren und Akteure in Sportverbänden und Vereinen in ihrer Antirassismusarbeit stärken. Hier schließt sich also der Kreis zu den Projekten, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Im besten Fall könnte man also sagen, es passiert was. DFB, Vereine, Politik, alle machen sich auf den Weg, um den Rassismus im Fußball zu bekämpfen. Mit der ganz großen Hoffnung, dass die Dinge, die auf dem Platz passieren, dann direkt in unsere Gesellschaft hineinwirken. Ob dies der Fall sein wird, werden wir wohl erst in ein paar Jahren wissen. Doch klar ist, ob die Initiativen einen Unterschied machen, soll auch wissenschaftlich erhoben werden. Um die bisher spärlichen Zahlen weiter anzufüttern und im besten Fall belegen zu können, was wirklich wirkt im Kampf gegen Rassismus. Ich möchte am Ende nochmal auf Jonathan zurückkommen. In unserem Gespräch kam immer wieder zur Sprache, wie viel mehr Unterstützung er sich in jungen Jahren gewünscht hätte und eben teils auch noch bis heute wünscht. Auch er hat zwar das Gefühl, dass etwas besser geworden ist, aber dass wir eben meilenweit entfernt sind von gut oder auch nur okay, weil es eben doch noch täglich passiert. Nun gibt's viele Arten, damit umzugehen. Viele Menschen werden still, igeln sich ein, wenn sie Rassismuserfahrungen machen. Und so gehen fast alle Studien, die wir zu rassistischen Vorfällen haben, von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Längst nicht alles wird gemeldet. Auch weil die Menschen Angst haben oder Selbstschutz. Der Zusammenhang von psychischer Gesundheit und Rassismuserfahrung wurde bisher tatsächlich noch nicht erforscht. Eine weitere Baustelle, in die in den nächsten Jahren hoffentlich Bewegung kommt. Jonathan hat für sich einen anderen Weg gefunden. Flucht nach vorne. Der Begriff wirkt hier mehr als passend. Er hat das letzte Wort.
Weil ich einfach weiß, dadurch, dass ich Fußballspieler und Nationalspieler bin, was ich für eine Strahlkraft haben kann, wie viele Leute ich erreichen kann damit. Ich möchte, wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe, möchte ich es geschafft haben, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren, zu motivieren, sich für Werte einzusetzen, die meiner Meinung nach unsere Gesellschaft besser machen. Das ist der Grund, das ist mein Drive, warum ich Lust habe, öffentlich über solche Themen zu reden. Es gibt auch Menschen, die sagen, mir ist das unangenehm, darüber öffentlich zu sprechen und darüber zu sprechen, dass ich mal zu Hause war und geweint habe und traurig war, weil ich so behandelt wurde. Aber ich glaube, je mehr Menschen das machen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das Thema. Und es muss auch nicht immer so angespannt und so ein Tabu sein, sondern dieser offene Austausch hilft, glaube ich, einfach.
Das war Fußballzeit. Und für alle die das Thema nicht loslässt, habe ich noch eine Hörempfehlung. Denn in der Podcast-Serie Fußballzeit – Deutschland kickt – die Kraft des Amateurfußballs haben wir uns dem Thema Rassismus speziell im Amateurfußball gewidmet. Eine super spannende Folge, die ich euch ans Herz legen möchte. Zu finden beim Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören. Fußballzeit ist eine Produktion der Solutions bei Handelsblatt Media Group gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund. Moderation Jan Leiskau. Redaktion Simone Nissen, Jessica Springfeld, Christian Oldendorf. Projektmanagement Olivia Vomweg.